Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Standpunkt, dem Podcast im Online-Magazin Kollektiv, präsentiert von der WWK. Ich bin Rainer Demski und unser heutiges Thema ist in der Versicherungsbranche hochaktuell. Wieder, darf man durchaus sagen, denn es befand sich für einige Jahre in einem Dornröschenschlaf. Wir reden heute über die Riester-Rente. Dazu begrüße ich ganz herzlich Marc Glissmann. Er ist geschäftsführender Gesellschafter bei Infinma, Institut für Finanzmarktanalyse in Köln. Herzlich willkommen.
Einen wunderschönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, ich hatte es ja schon angekündigt, die Riester-Rente. Es galt ja lange als eine Art Auslaufmodell. Viele Anbieter haben sich auch ganz aus dem Markt zurückgezogen. Das lag natürlich an der Zinsentwicklung, die zurückliegenden Jahre. Jetzt erleben wir durch die Erhöhung des Rechnungszinses wieder eine verstärkte Nachfrage. Was hat sich genau verändert und warum ist die Riester-Rente gerade jetzt wieder interessant für Vermittler und auch für Kunden?
Also ich glaube, beim Thema Riester-Rente muss man einfach zwei Entwicklungen sehen. Zum einen in den letzten rund 25 Jahren, es ist viel gegen die Riester-Rente geschrieben worden bei Verbraucherschützern in den Medien. Das heißt, man hat also auch das Produkt öffentlich ein wenig in Frage gestellt und gleichzeitig wurde durch diese immer sinkenden Zinsen das Produkt auch technisch immer weniger umsetzbar. Das heißt, es wurde für die Versicherer und für die Banken und Fondsgesellschaften immer schwieriger, Produkte anzubieten. Das heißt, es wurde auch gleichzeitig immer unattraktiver und dadurch haben sich zahlreiche Anbieter vom Markt verabschiedet. Einige wenige sind dem Markt erhalten geblieben. Und wir sehen jetzt einfach dadurch, dass der Zins gedreht hat und wir zum ersten Mal wieder bei 1% Rechnungszins sind, dass sich diese Produkte trotz Beitragsgarantie wieder sehr viel besser rechnen. Das heißt also auch besser darstellbar sind. Und schon ist es entsprechend auch für die Berater wieder attraktiver. Es gibt wieder mehr Anbieter mit mehr Produkten und man kann wieder mit einer neuen Geschichte auf den Kunden zugehen.
Das heißt, es geht also wieder los. Das war ja früher für viele Gesellschaften, auch hier in dem Umfeld, wo wir jetzt über die WWK sprechen, ein Kernprodukt, kann man so sagen. Wie beeinflusst denn die aktuelle Erhöhung des Rechnungszinses insbesondere die Produktgestaltung, aber auch die Rentabilität von Riester-Verträgen? Welche strategischen Überlegungen spielen da eben bei Versicherern eine Rolle?
Also man kann sich das ganz grob so vorstellen. Der Gesetzgeber hat vorgesehen, dass dieses Produkt eine sogenannte Bruttobeitragsgarantie umfassen muss. Das heißt also alle gezahlten Beiträge, aber auch alle geflossenen Zulagen müssen zu Rentenbeginn zu 100% garantiert sein. Das heißt, jeder Anbieter braucht ein Garantiemodell und die Steuergröße in diesem Garantiemodell ist dieser Rechnungszins. Der legt fest, wie hoch die jeweilige Garantie ausfallen muss. Das heißt, die Garantieleistung während der Aufschubzeit, also während der Phase bis zum Rentenbeginn, die wird halt wesentlich gesteuert durch diese Größe. Und die definiert eben auch, wie viel Geld zum Beispiel für eine freie Anlage in Fonds zur Verfügung steht. Und die Chancen steigen, je mehr dieser Fondsanlagen ich mir als Kunde leisten kann. Und jetzt mit dem 1% sind halt die Investmentchancen deutlich günstiger geworden. Und das macht das Produkt insgesamt deutlich attraktiver.
Über das Thema Fonds sprechen wir gleich noch in einer weiteren Frage. Aber wenn wir auf diese Garantiemodelle nochmal zu sprechen kommen, welche Rolle spielen denn da gerade neue Garantiemodelle in der aktuellen Entwicklung der Riester-Rente? Und was müssen insbesondere Vermittlerinnen und Vermittler in dem Kontext wissen, um ihre Kunden bestmöglich zu beraten?
Sprechen Sie ein sehr, sehr großes Problem an. Wir haben halt aus der Vergangenheit sehr unterschiedliche Garantiemodelle. Das sind dann so Fachtermini wie Zweitopfhybride und Dreitopfhybride und vieles mehr. Und man muss sich heute einfach auch an der Beraterlandschaft an den Gedanken gewöhnen, dass dann noch sehr viele Modelle unterwegs sind, die ganz unterschiedliche Anforderungen stellen, ganz unterschiedliche Renditeprofile erleben. Und im Grunde muss sich heute ein Berater im Vorfeld Gedanken machen, wie dieses Modell funktioniert, damit er weiß, was kann er beim Kunden eigentlich erwarten und was kann er nicht erwarten. Ich würde das Ganze mal so formulieren, das ist ein bisschen wie bei Sherlock Holmes. Folgen Sie doch einfach mal der Spur des Geldes. Gerade auch als Berater, wenn mein Kunde jetzt eine bestimmte Prämienhöhe zahlt, was passiert denn mit dem Geld des Kunden? Landet das jetzt zum Beispiel komplett im Sicherungsvermögen des Lebensversicherers, wird also rein konventionell angelegt? Oder geht da ein Wertsicherungsfonds dazwischen? Oder habe ich eine freie Fondsanlage? Wenn ja, was habe ich da für Fonds? Das heißt, ich muss mir so ein bisschen Gedanken machen, wo fließt das Geld meines Kunden hin? Eben auch mit dem Gesichtspunkt, was kann ich denn für Renditen erwarten? Wenn das Geld beim Versicherer in der Eigenverwaltung bleibt, das ist ja sicher kein Fehler. Das bedeutet aber eben auch, dass wir über Renditen von 2,5, 3, vielleicht 3,5% reden. Umgekehrt bei einem reinen Aktienfonds, einem kostenoptimierten Fonds, kann ich unter Umständen auch mit 6% rechnen. Und das ist so eine Frage, die halt der Berater für sich klären muss, die aber vor allem auch mit Blick auf den Kunden geklärt werden muss. Das heißt, wie viel Investment traue ich meinem Kunden zu? Was möchte ich ihm erklären? Was muss er verstehen und gibt es eventuell auch Risiken, mit denen er sich beschäftigen muss. Das Gute ist, diese Riester-Rente ist ja auch so ein bisschen Investment-Light, weil wir eben an der Situation eine endfällige Garantie haben. Das heißt, schlimmer als das am Ende das wieder rauskommt, was ich selber eingezahlt habe, kann es unter keinen Umständen werden.
Okay. Sie hatten es schon angesprochen, der Wettbewerb unter den Anbietern. Es gibt wieder mehr Produkte, mehr Anbieter, die auf den Zug aufspringen. Es scheint also wieder intensiver zu werden im Vertrieb. Welche Faktoren machen aus Ihrer Sicht heute ein erfolgreiches Riester-Produkt aus?
Also die Rahmendaten sind ja sehr weit vom Gesetzgeber festgelegt worden. Manche öffentliche Kritik geht eigentlich in die völlig falsche Richtung. Also wenn man heute kritisiert, muss ein Investmentprodukt eigentlich eine Beitragsgarantie haben. Das haben die Anbieter überhaupt nicht zu entscheiden. Das hat der Gesetzgeber so vorgesehen. Das heißt, wir haben eine Situation, wir müssen eine 100% Bruttobeitragsgarantie darstellen. Und es muss am Ende eine Form der Verrentung herauskommen. Ein Auszahlplan gefolgt von einer Rente. Das heißt, die Eckdaten sind im Wesentlichen vorgegeben. Und ein modernes Produkt sollte eine gewisse Flexibilität haben, ganz klar. Aber es musste eben auch so sein, dass trotz Beitragsgarantie für die meisten Kunden ein möglichst hoher Investmentfaktor dahinter steht. Das heißt, es soll sich ja lohnen, Beiträge zu investieren. Es sollen Renditen erwirtschaftet werden. Das bestimmt hinterher die mögliche Rentenhöhe. Und aus heutiger Sicht muss man einfach sagen, der Anteil von Aktienfonds spielt eine große Rolle. Die müssen halt der Renditetreiber an der Stelle sein. Und je mehr Aktienfonds ich mir in diesem Modell leisten kann, trotz endfälliger Beitragsgarantie, umso effizienter wird das Modell am Ende für den Kunden. Und ich glaube, das ist eben wesentlich das, was heute passieren muss. Und wir haben jetzt durch die Marktschwankungen der letzten Jahre eins gelernt. Die Fondsquote an sich ist eine Sache, auch die hohe Aktienquote ist eine Sache. Es geht aber auch so ein bisschen um die Umschichtungsgeschwindigkeit. Wir kommen aus Produkten, die vielleicht einmal pro Jahr Anpassungen vorgenommen haben, hin zu Produkten, die das einmal im Monat machen. Wie wir aber in der Corona-Krise zum Beispiel im April 2020 gesehen haben, dass innerhalb von 4 Wochen die Märkte teilweise 40% verloren haben, dann sehen wir, dass Modelle mit einer tagesaktuellen Umschichtung, wie es beispielsweise auch die WWK mit dem IntelliProtect darstellen kann, dass die genau in der Situation erhebliche Vorteile ausspielen können. Also auch so etwas, was unter Flexibilitäten fällt, das müsste eigentlich heute auch mit berücksichtigt werden bei der Produktauswahl.
Sind solche Dinge eigentlich dem Verbraucher bewusst? Also diese Produktunterschiede, die sind ja schon gravierend, wenn Sie das so schildern.
Es ist auf jeden Fall ein großes Ansinnen zu sagen, ich muss Produkte als Berater auswählen. Ich glaube, die meisten Kunden sind von diesen Details am Ende auch überfordert. Ich glaube auch, dass es keinen Sinn macht, Kunden jetzt mit Fragen zu behelligen, welche Art von Rentenfaktoren oder Verrentungsformen sie wollen. Das sind sehr technische Fragen. Ich glaube, als Berater tut man gut daran, für sich selber Bilder zu entwerfen. Und deshalb meine ich auch eben so mit der Spur von Sherlock Holmes, ne, folgen Sie der Spur des Geldes, wo geht das Geld meines Kunden hin, wofür interessiert sich mein Kunde an der Stelle und dass ich die Dinge möglichst gut für ihn übersetzen kann, dass ich dem Kunden also erklären kann, was es für ihn bedeutet, ohne dass er wirklich jedes Detail verstehen muss. Das ist so ein bisschen wie beim Autofahren. Sie müssen auch nicht unbedingt einen Motor konstruieren können, um auf den Knopf zu drücken und loszufahren. Und das ist bei der Riester-Rente sehr ähnlich. Trotzdem sollte halt genau der Berater halt diesen Überblick haben, wodurch die Produkte sich unterscheiden, um dann mit 2, 3 intelligenten Fragen ein bisschen abzuklopfen, wo möchte mein Kunde hin? Und dann ist es unter Umständen relativ einfach zu sagen, das ist das Produkt der Wahl für den Kunden oder für den Kunden.
Wie würde man denn an dieses Thema Produktauswahl in der Praxis rangehen? Und sind ja solche Produkte auch dadurch dann ja auch gar nicht so einfach vergleichbar, oder doch?
Es ist insofern von der Vergleichbarkeit her interessant. Ich weiß, alle Produkte müssen mit einer Beitragsgarantie von 100% enden. Ich muss an der Stelle eine laufende Altersleistung zahlen, also eine Rente oder einen Auszahlplan. Das heißt, die Eckdaten sind da schon vergleichbar. Die Kernfrage ist von der Konstruktion her, habe ich es mit einem mehr oder weniger konventionellen Versicherungsprodukt zu tun? Habe ich es mit einem reinen Fondssparplan zu tun, vielleicht auch einem Bausparplan? Oder bin ich zum Beispiel in dieser Welt dieser Zwitterprodukte, wo ich auf der einen Seite so etwas wie das Sicherungsvermögen des Lebensversicherers habe und dann aber eben noch eine freie Fondsanlage, die irgendwie zusammengestellt wird. Und eine Frage kann zum Beispiel sein, wenn mein Kunde durch die Auswahl eines Fonds zu Tode erschreckt wird, dann ist das vielleicht kein Produkt für ihn. Vielleicht braucht der dann eher wirklich etwas aus der konventionellen Welt. Ja, da wird dann auch wahrscheinlich die eine oder andere Bank, Sparkasse oder auch Fondsgesellschaft sagen, das ist dann vielleicht auch an der Stelle schwierig. Umgekehrt sehen wir ja spätestens seit der Corona-Krise, haben sich ja viele Menschen in diesem Land auch mit Themen wie ETFs und Fondssparplänen und Fondsversicherungen und so weiter beschäftigt. Das heißt, das Wissen ist schon etwas größer geworden. Und wenn dann jemand gezielt danach fragt, kann man denn beispielsweise in der Altersvorsorge jetzt auch ETFs benutzen, dann wäre es gut, wenn der Berater genau weiß, ja, in einer bestimmten Kategorie Riester-Produkte geht so etwas und das können wir so und so darstellen, beispielsweise.
Ja, schon auf jeden Fall ein komplexes Thema, aber natürlich auch hohe Beratungsrelevanz. Ein weiter wachsender Trend in der Finanzbranche ist ja bekanntermaßen auch die Nachhaltigkeit, ESG. Welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht dieses Thema bei der Riester-Rente und welche Entwicklungen sehen Sie da für die kommenden Jahre?
Also im Moment kann man noch sagen, dass eigentlich Nachhaltigkeit für die Riester-Rente wenig bis gar keine Rolle spielt. Denn das ganze Thema Nachhaltigkeit findet eher auf der Ebene des Versicherers statt und auch in ganz speziellen Produkten. Wir reden viel von grünen Fondspolicen, von nachhaltigen Fondspolicen beispielsweise. Da spielt das sicher eine ganz große Rolle. Bei dem Riester-Produkt hatten wir ja die Situation, dass viele Anbieter sich ganz aus dem Produkt zurückgezogen haben. Jetzt fällt erstmal die strategische Überlegung, kehren wir überhaupt mit einem Produkt wieder zurück. Sollte sich dieser Trend verstärken, dass es wirklich wieder mehr Interesse an der Riester-Rente gibt, dass auch die Stückzahlen wieder in die Höhe gehen, dann wird man sich sicherlich Gedanken darüber machen müssen, ob man zum Beispiel die Nachhaltigkeitsüberlegungen für das eigene Sicherungsvermögen im Lebensversicherer zum Beispiel, ob man die auf die Riester-Rente ausdehnt. Oder ob man bei der Fondsauswahl zum Beispiel gezielt hinguckt, dass man nachhaltige Fonds bekommt. So gemäß Artikel 8 und 9 Transparenzverordnung, dass man gezielt sagt, wir haben hier nachhaltig positiv wirkende Fonds. Artikel 8 kann man sich immer so vorstellen, mein Geld als Kunde soll nichts Böses tun. Artikel 9 wäre, mein Geld soll einen positiven Beitrag leisten. Das Gute ist, diese Produkte gibt es schon. Das war aber bisher in der Riester-Rente nicht das entscheidende Kriterium, in anderen Bereichen schon. Ich könnte mir aber vorstellen, mit zunehmendem Interesse an Riester geht auch der Fokus in diese Richtung. Und dann werden wir auch wieder das Thema Nachhaltigkeit in der Riester-Rente sehen können.
Alles klar. Schauen wir mal von der Beraterseite auf die Vertriebspraxis, also Kundenansprache. Aus Ihrer Sicht, welche Argumente und welche Verkaufsansätze sollten Vermittler eigentlich nutzen, um die in Anführungsstrichen neue Riester-Rente jetzt erfolgreich zu platzieren? Welche Botschaften sind denn da aus Ihrer Sicht besonders wirksam?
Ich glaube, wir müssen an vielen Stellen einfach zu den Wurzeln zurück. Es wird ja heute so getan, als ob Riester-Rente so eine Art persönliches Bereicherungsprogramm oder so etwas ist. Man darf ja nicht vergessen, die Riester-Rente ist mal entstanden, um eine Senkung der gesetzlichen Rentenhöhe auszugleichen, dass der Staat eine geförderte Möglichkeit schaffen wollte, wie man privat selber gegen die Rentensenkung angehen kann. Das heißt, eigentlich war der Ansatzpunkt, dass mehr oder weniger jeder, der zukünftig eine gesetzliche Rente bezieht, auch eine solche Riester-Rente haben sollte, um eben die Differenz auszugleichen. So, manchmal hat man das Gefühl, bei den geförderten Altersvorsorgen in unserer Welt, wir haben ja noch die Rürup-Rente und die betriebliche Altersversorgung und ähnliches, das wäre so eine Art Buffet, wo man den Kunden vorbeiführt und der nimmt sich irgendwas davon. Die Wahrheit ist aber ganz schlicht, die Altersversorgung Lücke in Deutschland ist so groß, dass der Kunde nicht auswählen soll, sondern eigentlich von allem Gebrauch machen soll und überall zugreifen soll, wo es passiert. Denn im Zweifelsfall, jeder Kunde kann den Altersvorsorge-Euro nur einmal ausgeben. Aber wenn ich das in einem geförderten Bereich tue, habe ich eine deutlich höhere Hebelwirkung und nirgendwo ist die größer als bei der Riester-Rente. Und was viele Berater an der Stelle auch in der Vergangenheit gerne gemacht haben, Riester war für viele Kunden der Einstieg in die private, kapitalgedeckte Altersversorgung. Lange bevor man sich mit anderen Produkten beschäftigt hat, für viele war die Riester-Rente so der erste Einstieg, das, was man auch an der Stelle sehr niedrigschwellig machen konnte. Da spielt zum Beispiel auch die Förderung eine große Rolle. Es gibt viele Modelle, die auf Steuerersparnis zum Beispiel basieren. Das ist auch alles richtig. Nur eine Steuerersparnis setzt ja voraus, dass mein Kunde überhaupt erstmal substanziell Steuern zahlt. Und bei der Riester-Rente gibt es halt diese Zweigleisigkeit von Förderung auf der einen Seite und Steuervorteil auf der anderen Seite, sodass eben auch diejenigen, die vielleicht nicht zu den Top-Verdienern gehören, für die Steuerersparnis gar nicht so die Rolle spielt. Die sind aber trotzdem ideale Kunden für die Riester-Rente. Und meine persönliche Erfahrung sieht auch so aus, wenn man dem Kunden wirklich mal ein einzelnes Beispiel vorgerechnet hat für die eigene Förderung, vielleicht noch für einen Ehepartner oder auch Kinder, dass sich das eigentlich für jeden Kunden gerechnet hat. Trotzdem haben diese Kunden häufig schon im Internet gelesen, ach, die Riester-Rente, das lohnt sich alles nicht, das ist viel zu teuer und die Förderung wird von den Kosten aufgefressen. Und das Verrückte ist ja, das stimmt ja alles überhaupt nicht. Und wenn man an der Stelle für einen konkreten Kunden nachgerechnet hat, ich habe noch keinen Fall erlebt, wo sich das nicht gerechnet hätte. Nur genau zu dem Punkt müssen wir kommen. Und ich glaube, jeder Berater ist auch gut beraten, wenn er selber dieses Thema einfach anspricht, um dann zu sagen, und darüber hinaus, wir können es dann unter Umständen auch nicht dabei belassen, aber was ist denn dann zum Beispiel mit einer Rürup-Rente oder einer privaten Versorgung, vielleicht auch in der betrieblichen Altersversorgung? Und unterm Strich spricht eigentlich auch nichts dagegen, wenn der Kunde von möglichst vielen dieser Förderungsmöglichkeiten Gebrauch macht.
Also klares Plädoyer, Riester-Rente wieder in den beraterischen Fokus zu rücken. Schauen wir mal ein bisschen auf die politische Entwicklung mit zwei abschließenden Fragen. Die Politik, die Regulatorik hat ja mit ihren Rahmenbedingungen in der Vergangenheit die Entwicklung der Riester-Rente stark beeinflusst. Das hatten Sie schon erwähnt. Welche Rolle spielen denn diese Faktoren aktuell? Man hat so ein bisschen das Gefühl, die Politik hat ja sich nicht so richtig an eine Reform oder an ein neues Modell herangetraut in der Entwicklung. Jetzt haben wir natürlich auch eine neue Bundesregierung. Welche Rolle spielt die Politik und Regulatorik denn aktuell und wo könnte sich das in Zukunft hinentwickeln?
Also wie eigentlich bei allen geförderten Produkten muss man sagen, die Politik mit der von ihr verursachten Regulatorik ist der entscheidende Faktor, die letzten Endes alle wesentlichen Eckdaten vorgegeben hat. Wir diskutieren ja auch häufiger mit Medien, mit Verbraucherschützern, auch mit Kunden. Ich kriege häufiger zu hören, dass das Riester-Produkt ja nicht mehr zeitgemäß ist mit seiner Beitragsgarantie und Ähnlichem. Und ich stelle immer die gleiche Frage, fein, was ist denn die Alternative? Und dann stellen wir relativ schnell fest, so furchtbar viele Alternativen gibt es nicht. Und wir haben bei vielen Bundesregierungen die Initiative gesehen, irgendwas zu ändern. Das kann man alles gerne machen, aber wir haben ja gesehen, es ist relativ wenig passiert. Und jetzt ist die Frage, die letzte Bundesregierung wollte bereits eine große Reform durchführen. Das hat nicht funktioniert. Die nächste wird es jetzt auch wahrscheinlich wieder versuchen. Im Moment würde ich sagen, aus Beratersicht arbeite ich erstmal mit dem, was ich habe. Und da weiß ich jetzt für dieses Jahr und aller Wahrscheinlichkeit auch fürs nächste Jahr, arbeite ich jetzt erstmal mit dem heutigen Schichtenmodell weiter. Möglicherweise werden wir irgendwann eine ganz neue Form der geförderten Altersvorsorge sehen. Ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass man die Garantien flexibilisieren könnte, dass man sagt, wir haben in der Riester-Rente oder wie das Produkt dann heißen wird, wir haben eine 100% Beitragsgarantie, aber der Kunde kann zum Beispiel nach der Beratung optional sagen, ich möchte nur 50% oder auch gar keine Garantie beispielsweise. Oder dass man dann auch sagt, ich schaffe noch mehr Kapitalabfindungsmöglichkeiten, was ja viele gar nicht wissen, dass in der Riester-Rente eine 30%ige Teilkapitalabfindung möglich ist. Vielleicht kann man auch das noch großzügig gestalten. Also da gibt es ja sicher ganz viele Ideen, die man da verfolgen kann. Also das Produkt ein bisschen flexibler zu gestalten, ist wichtig. Und eine Botschaft, die die Politik sicher nicht gerne hören will, die Fördergrenzen sind seit vielen, vielen Jahren nicht angepasst worden. Wir sind immer noch bei den 2.100 Euro. Und da wäre es vielleicht auch ganz nützlich, wenn der Staat die Fördergrenzen anheben würde, wohlwissend, das kostet Steuergeld, überhaupt keine Frage.
Damit haben Sie auch schon eigentlich die zweite Frage, die ich stellen wollte, nämlich nach der ferneren Zukunft, gibt es irgendwann eine neue staatlich geförderte Rente, schon fast mitbeantwortet. Es ist also doch noch ein bisschen ein Zukunftsthema, glaube ich.
Das ist aber so im Moment das große Problem, dass offensichtlich die Meinungen auch in der Politik sehr stark auseinandergehen. Wir haben es ja jetzt bei unserer Ampelregierung gesehen, im Prinzip die Idee, wir richten bei der Rentenversicherung eine Art staatlichen ETF ein, der dann gar keine Kosten haben sollte, wer immer das dann auch beraten sollte, bis hin zu einem völlig freien Altersvorsorgeprodukt, wo man nicht nur Fonds, sondern auch Aktien und alles Mögliche individuell dann besparen sollte. Es gab ja ganz, ganz viele Ideen, aber offensichtlich war ja keine dieser Ideen wirklich mehrheitsfähig. Und die Frage ist ja an der Stelle immer, wie viel Aufwand will ich treiben? Ich habe verstanden, wenn der Staat Förderungen gewährt, sei es als Zulagen, sei es als Steuervorteile, dann will er Einfluss nehmen auf die Gestaltung. Das ist alles wunderbar, kann ich auch alles nachvollziehen. Aber man muss es eben so sehen, wie ist es, was die Praktikabilität angeht? Was kann ich damit machen? Und 2001 sah es halt noch so aus, als ob man eine 100% Beitragsgarantie mit einer kompletten Fondsanlage oder Aktienanlage wirklich unter einen Hut bringen würde. Und da haben wir eben festgestellt, mit den sinkenden Zinsen, wo hat das immer schlechter funktioniert. Mittlerweile ist die Situation wieder etwas günstiger. Und da ist dann zum Beispiel so ein Modell, WWK, IntelliProtect, die halt sagen, wir können tagesaktuell das Vermögen des Kunden so abmischen, dass wir die endfällige Garantie darstellen können. Und der Kunde hat eben trotzdem einen hohen Investmentanteil. Und das würde man im Zweifelsfalle auch in einer anderen Vorsorgeschicht ja gar nicht anders machen. Politik sagt ja zum Beispiel gerne, der Kunde wünscht gar keine Garantien oder Garantien kosten unnötig Geld. Schauen wir uns das Ganze in der betrieblichen Altersversorgung an. Da hat man ja den Versuch gestartet. Man wollte eine betriebliche Altersversorgung bauen, bei der es gar keine Garantieleistung und gar keine zwingende Verrentung gibt. Mit anderen Worten, der Kunde muss sich oder der Versicherte muss sich am Ende so überraschen lassen, was da als Altersversorgung rauskommt. Und wir sehen ja, so richtig flächendeckend ist das Modell nicht erfolgreich geworden. Gerade viele Gewerkschaften haben dann eben auch gesagt, wir wollen den Arbeitgeber nicht aus der Verantwortung entlassen. Da soll schon eine Garantieleistung her. Und die Deutschen ticken einfach so. Wenn Sie die Deutschen fragen, was ist euch wichtig, Rendite oder Sicherheit, dann sagen 2 von 3 Kunden Sicherheit. So, und jetzt kann man darüber stundenlang philosophieren, ob das finanzmathematisch sinnvoll und geschickt ist oder einfach sagen, die Faktenlage ist so. Das heißt, was kann ich denn als Berater meinem Kunden anbieten, wenn der sagt, Garantie ist wichtig und ich möchte trotzdem auch eine Investmentchance haben, was kann ich unter dieser Voraussetzung anbieten? Und da sehen wir halt so dynamische Zweitopfhybride, wie wir sie heute haben, mit dieser tagesaktuellen Umschichtung. Das ist ein Modell, mit dem genau das nach heutigem Maßstab gut funktioniert. Kann sein, dass wir in 5 Jahren ganz andere Möglichkeiten haben, dass uns auch die Finanzmärkte vielleicht ganz andere Möglichkeiten bieten. Aber aus heutiger Sicht ist das etwas, was durchaus sinnvoll ist. Und ich plädiere auch bei Beratern immer dafür, orientiert euch daran, was es aktuell gibt. Das ist ähnlich wie beim Thema Nachhaltigkeit. Wir haben ganz tolle Nachhaltigkeitsziele bis 2050, aber entscheidend ist etwas, was kann ich denn heute machen, wenn ich heute Nachmittag noch das Gespräch mit dem Kunden habe, was hätte ich denn jetzt schon im Köcher? Und die Modelle, über die wir jetzt gesprochen haben, die gibt es schon heute.
Schönes Schlusswort, finde ich. Und auf jeden Fall das Fazit für mich, es bleibt spannend und es ist auf jeden Fall wieder spannend und Riester ist wieder da. Vielen lieben Dank, dass Sie heute dabei waren. War ein sehr schönes Gespräch. Danke sehr.
Gerne.